Ja, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich begrüße Sie recht herzlich zur zweiten Vortragsrunde zum Thema schnelle Festplatten für jeden. Da geht es um das spannende Thema der Solid-State-Festplatten, wofür die wie gebraucht werden können. Und ich begrüße dazu recht herzlich Hannes Reinecke, ebenfalls von der SUSE Linux GmbH.
Bitte. Ja. Ja, also einen schönen guten Tag. Ich bin Hannes, ich arbeite für die SUSE Linux und bin da für die Entwicklung für Festplatten und Storage im Allgemeinen zuständig. So, dieses Jahr habe ich mir ausgedacht, im Vergleich zu meinen sonstigen Vorträgen, die ja sonst immer komplett was anderes sind, schnelle Festplatten für jeden. Was so SSDs, NVMEs sind und warum schnell nicht immer schnell ist. Also, kurz einen Überblick, was ich hier so euch demnächst erzählen werde. Einmal kurze Einführung in die Flash-Speicher-Technologien. Was gibt es da? Einen schönen Tag, Seife. Brilliant. Und dann warte ich noch mal einen Augenblick, bis sich die Damen und Herren gesetzt haben. Und dann... Right. Eben genau, ich habe aber kein Bier. Ja. Na gut. So, also, erst eine kurze Einführung in die Festplatten, in die Flash-Speichertechnologien, dann kurz auf die Festplatten-Interfaces und was man beachten muss, beziehungsweise neu gemacht wurde. Danach habe ich einen kurzen Vergleich oder habe ich einen Vergleich gemacht zwischen Flash und traditionellen Festplatten. Geschwindigkeitsvergleich, was man da so feststellt und dann eine kurze Zusammenfassung und Ausblick von der ganzen Sache. So, Flash-Speicher. Also, ihr kennt es ja sicher alle, nicht? Das sind diese komischen USB-Teile, die man dann überall reinsteckt, wo man ganz tolle viele Sachen drauf speichern kann. Oder diese noch kleineren Micro-SD-Dinger, wo man auch Sachen drauf speichern kann, die aber nicht ganz so fürchterlich schnell sind, aber naja. So, was steckt da eigentlich konkret drin in diesen Teilen? Also, Flash selber ist eigentlich eine Weiterentwicklung von dem allseits bekannten EEPROM. Welches da steht für Electrical Erasable Unprogrammable Read-Only Memory. Ist ein bisschen komisch, weil das ist Read-Only, aber ich kann es doch beschreiben. Also was ist es jetzt? Ja, so halt, also eigentlich ist es Read-Only, aber man kann es auch beschreiben. Aber bitte nicht so häufig, dann geht es nämlich kaputt. So, denn die Daten müssen ja irgendwie gelöscht werden. So, und dafür braucht man eine höhere Spannung. Das heißt, man verändert tatsächlich die physikalischen Eigenschaften von diesem Ding. Das kann man, und das heißt natürlich auch, ich kann die gerne lesen. Ich kann sie auch schreiben, aber wenn schon was drinsteht, geht das nicht so einfach. Dann muss ich erst wieder löschen. Das heißt, ich kann sie nicht einfach überschreiben, sondern muss sie vorher erstmal löschen. Das Beschreiben selber kann ich effektiv bitweise machen, das Löschen allerdings nicht. Das Löschen geht bloß in größeren Blöcken. Hängt wieder mit dieser ganzen elektrischen Sache an, weil ich da richtig Spannung drauf geben muss, um Sachen zu löschen. Und diese Größe der Erase-Blocks, wie sie schon heißen, ist eines der bestgehütesten Geheimnisse. Das sagt einem keiner, wie groß sie sind. Das ist so, ja, so ungefähr, so erfahrungswert, sagt so ungefähr, kann aber auch anders sein. Also ist, je nachdem, nicht irgendwie Kilobyte, Megabyte-Bereich, sowas in der Gegend. So, und um das noch komplizierter zu machen, gibt es dann unterschiedliche Typen. Denn ursprünglich haben sie gedacht, ist das EEPROM ist halt dann einfach so eine Zelle, die man dann beschreiben kann und da ist ein Bit drin. Haben sie festgestellt, ja gut, das ist nun mal, es ist ja immer noch Hardware, das ist immer noch blödes Silikon und jede Zelle nimmt halt Platz weg. Und wenn ich das halt größere Festplatten machen will, dann werden die halt auch immer physikalisch größer. Und das passt dann irgendwann nicht mehr so gut. Deswegen ist so ein Bit pro Zelle schon zwar total super, aber ein bisschen nicht so ganz effizient. Weswegen sie denn dann sich irgendwann mal was ausgedacht haben, das heißt Multilevel-Cell, was de facto nicht Multilevel, sondern bloß zwei Levels sind. Da kann man nämlich in der einen Zelle zwei Bits speichern. Oho, da hat man einmal doppelt so viel Platz. Oder sogar TLCs, Triple-Level-Cell, da kann man den drei Bits speichern. Aber wie man auch hier sieht, die Lebensdauer von diesen Teilen geht denn immer runter. Weil man halt dann nicht nur dieses eine Bit, sondern ja alle Bits beeinflusst. Es ist dieselbe Zelle, die man denn, wenn man sie löscht, wird die dadurch beeinflusst. Und das geht halt direkt auf die Lebensdauer von diesen Teilen. Denn das wirkliche Problem dabei ist, dass man standardisierte Bauform hat. Ich habe mal so ein paar Festplatten da mal abgebildet, so wie die so aussehen. So die klassische, da links so ist die klassische 3,5 Zoll Festplatte, die man so kennt. Also den Typ, also die wahrscheinlich jetzt so nicht. Das ist dann so eine 2,5 Zoll, das ist so eine Notebook-Festplatte. Und das da rechts ist so ein M2-Streifen. Aber das sind standardisierte Formen. Da kann ich nicht von abweichen. Ich kann jetzt nicht nur, weil ich meine Chips da nicht unterbringen kann, das Ganze nicht irgendwie unendlich groß machen. Das funktioniert nicht, ich kann sie nur so reinstecken. Das heißt, ich habe da einen endlichen Platz, wo ich sie reintun kann und muss damit irgendwie auskommen. Und ja, wenn ich jetzt aber größere Kapazität haben will, dann muss ich mir irgendwas überlegen. Wie kriege ich das da unter? Und so, also das heißt, man kann auf MLC, TLC ausweichen oder dann, wie Samsung jetzt macht, das Ganze irgendwie aufeinander stapeln und dann Cross-Die-Verbindungen machen, das irgendwie dreidimensional anordnen. Kann man schon alles tun, aber das geht, jedes von diesen Teilen geht natürlich direkt auf die Fehleranfälligkeit. Und wie ich schon vorhin erzählt habe, ist, jede dieser Zelle hat nun mal die Charakteristik ab einer gewissen, die hat eine ähnliche Lebensdauer. Ich kann da so und so viel häufig drauf schreiben, danach ist die Zelle einfach tot. Aufgrund der physikalischen Sache, die ist dann einfach, ich kann da nichts mehr drauf speichern. Und wie das halt immer so ist, das ist nicht so genau, sondern das ist so ungefähr. Es ist halt wieder so eine Gauss-Verteilung, ne? Das heißt, da ist der Peak und manche fallen halt vorher aus und manche später. Das heißt aber auch, wenn die Rate runtergeht, dann werden die immer wahrscheinlich, dass tatsächlich was ausfällt. Das heißt, ich muss tatsächlich damit rechnen, dass Bits ausfallen werden während der Laufzeit von diesem Gerät. Das ist jetzt ein bisschen doof, das kann ich meinen Kunden nicht so wirklich gut verkaufen. Ja, das ist völlig normal, dass sie ausfällt. Das ist irgendwie immer ganz doof. Ja, was macht man also? Naja gut, also wenn ich ja eh schon weiß, das ist so das klassische Flugzeugprinzip. Na gut, wenn ich weiß, dass 50% ausfallen, dann mache ich halt einfach 50% mehr. Dann passt es schon wieder. Ne, breiter Daumen, passt schon. Das heißt natürlich auch, ich muss dann ja effektiv mehr Chips da drauf tun, um diese Kapazität hinzukriegen. Und das ist auch das, was ich tatsächlich mache. Das nennt sich dann Overprovisioning. Und wenn man sich mal, wenn jemand mal tatsächlich mal so ein Ding da aufschraubt und mal die Kapazität auf den Chips vergleicht mit der angegebenen Kapazität, wird er feststellen, dass die Chips sehr viel mehr Kapazität haben, als tatsächlich auf der Festplatte angegeben ist. Das ist je nachdem, je nach Qualität, von der SSD-Platte liegt das irgendwo zwischen 10% und 40%, die tatsächlich da sind. Also ich weiß von meinen Freunden von NetApp, die Storage Arrays machen, die haben auch da SSDs eingebaut. Die haben ursprünglich tatsächlich mit 50% Overprovisioning gerechnet auf ihren Storage Arrays, damit sie auch sicherstellen, dass nichts passieren kann. Denn wenn man so ein Storage Array verkauft, die Kunden wollen echt die Daten wieder haben. Die sind da komischerweise doch sehr penetrant. Und ihnen jetzt zu sagen, ach ja, das ist eigentlich ganz normal, dass es da ausfällt, das ist also ganz doof. Naja gut, aber sie haben dann festgestellt, dass 50% doch ein bisschen hart war, sind jetzt irgendwie runter auf 30 gegangen. Naja gut. So. Aber wenn jetzt die Zellen kaputt gehen, dann geht das ja mit der Adressierung gar nicht mehr so richtig toll. Denn normalerweise ist es ja relativ einfach. Ich habe da Chip 1, Chip 2, Chip 3, die hat so und so viele Zellen, kann ich durchnummerieren, alles grün. Aber wenn ein Zeller kaputt geht, dann kann ich nicht mehr adressieren. Das ist ja auch irgendwie schlecht, denn so eine klasse Festplatte, der war ja schon ein Bereich, auf dem man denn speichern kann. Das heißt, ich muss mir da irgendwie Logik dazwischen machen, die denn die kaputten Zellen irgendwo anders hinlegt, damit ich sie dann von da hinlegen kann. Das heißt, ich brauche da sowas, was es denn irgendwie interpretiert. Und das Ganze nennt sich FTL für Flash Translation Layer. Welche denn dafür sorgt, dass denn die kaputten Zellen auf den zusätzlichen Bereich umgemappt werden, sodass man davon nichts sieht. Da das aber ja relativ häufig auftritt, ist halt auch diese FTL relativ komplex. Und es ist etwas, was die Hersteller überhaupt gar nicht gerne aus der Hand geben. Also wir haben da jahrelang versucht, irgendwelche Details von der FTL rauszukriegen und sind dran gescheitert. Wir haben es einfach, sie haben gesagt, nö. Das braucht ihr nicht zu wissen, das interessiert euch nicht. Fanden wir eine etwas komische Aussage, weil wir sie gefragt haben, wir würden das gerne wissen. Ja, das interessiert uns echt? Nein, nein. Okay, na gut, dann halt nicht. Schade wieder mal. Aber kann man nicht machen. Also wie gesagt, die ist halt da. Geht damit um. Und Das heißt, die mussten das irgendwie hin und her machen. Und auch hier, wir entsinnen uns, man kann sie bloß in Blöcken löschen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie da was löschen will, muss ich den ganzen Block löschen. Da dieser Block aber größer ist als die normalen Sektoren, werden halt auch Sektoren gelöscht, die eigentlich davon eine alten, von dem eigenen Block, den ich löschen will, gar nicht betroffen sind. Was auch wieder mal nicht so das ist, was so eine klassische Datei ist, dem so erwartet. Wenn ich einen Block lösche, sind die Blöcke drumherum auch gleich weg. Das ist auch nicht so das. Das heißt, man muss tatsächlich sehr viel mehr Logik da reinbringen, um überhaupt das löschen zu können. Denn ich muss ja die Blöcke, die ich denn gerade lösche, die am nicht betroffen sind, irgendwo anders hinschreiben, damit ich sie löschen kann und sie nachher wieder hinkopieren oder das vielleicht komplett anders hin. Je nachdem. Man merkt halt schon, das ist eine relativ, wird immer komplizierter. Das heißt, diese FTL ist dann doch relativ komplex und muss dann ab und zu mal sowas machen wie Garbage Collection, muss die alten Blöcke zusammensuchen und so weiter und so fort. Und um das jetzt so ein bisschen definierbarer zu machen, beziehungsweise um dem Layer zu erzählen, ach übrigens, dieser Block brauche ich jetzt nicht mehr, du kannst damit machen, was du willst, musste man auch einen neuen Befehl einführen, den es vorher so nicht gab. Der heißt dieser gefürchtete Trim-Befehl, welcher dann dem FTL erzählt, hier übrigens, diesen Block brauche ich nicht mehr, damit kannst du machen, was du willst. Das ist quasi direkt ein Hint an den Garbage Collector, damit er da ein bisschen optimierter umgehen kann. Das hat potenziell, trägt das zur Verlängerung der Laufzeit mit dabei. Wobei hier deswegen dieses Potenziell, es wird angenommen, dass es besser ist, aber da man da in das blöde FTL nicht reingucken kann, wird das wohl so sein. Denn die Hersteller haben uns das erzählt. Was man eigentlich vergessen hat bei dem Trim-Befehl, ist zu sagen, ja, sag mal, wie schnell ist das eigentlich? Denn schön, dass ich den löschen kann. Und man würde jetzt meinen, dass Löschen relativ schnell geht. Aber wie wir gesehen haben, da hängt ja eine ganze komplexe Software hinten dran. Das muss nicht zwingend schnell sein. Also wir haben tatsächlich Fälle gehabt, wo einfach der Trim das ganze Ding mega langsam gemacht hat. Denn wenn man sehr viele Blöcke löscht, dann muss ihm ja auch erzählen, okay, du musst jetzt diese ganzen Blöcke löschen. Das muss ihm erstmal übermitteln und dann musst du diese ganzen Blöcke abarbeiten. Das dauert mitunter. Also deswegen ist der Trim zwar irgendwie vom Prinzip gar nicht schlecht, aber es hängt dann stark von der Software unten drunter ab, wie toll das tatsächlich ist. So viel zur Technik dahinter. Jetzt, also Festplatteninterfaces. Wie ja jeder irgendwie weiß, ne? Festplatten kennt ja irgendwie jeder. So, man hat da irgendwie eine Festplatte, die dreht sich, da sind dann Blöcke drauf und die adressiert man und kann dann da drauf schreiben. Also so zum Beispiel. Och, hello, da sind wir. So, deswegen ist auch das Hardware-Interface, das Interface so designt, das orientiert sich halt relativ stumpf an der Hardware. Man kann die in Blöcken adressieren, das ist der LBA für Linear Block Address oder in die alten Festplatten mit den gefürchteten Plattengeometrie für Cylinders, Heads und Sectors. Das Witzige ist, das Ding hat eine implizite Serialisierung, was dann gar nicht so auffällt, weil man da irgendwelche Blöcke schreibt und es komplett undefiniert ist, was passiert, wenn man denselben Block zweimal schreibt. Das ist einfach so, sehr wahrscheinlich kommt der Letzte, überschreibt der Letzte den Ersten. Aber definiert ist das nicht. Das muss nicht so sein. Deswegen braucht man eine implizite Serialisierung, damit man irgendwie genau weiß, was jetzt eigentlich passiert auf diesem Ding. Und und Parallelisierung hat man da eigentlich so kaum. Ne? So, wenn man sich so das komische SATA-Interface anschaut oder die alten IDE-Interfaces, da kann man ein Kommando reinschreiben, also einen Block reinschreiben und dann kriegt man die Antwort für diesen einen Block. Mit ARCI oder NCQ hat man dann schon etwas erhöhte Parallelität, aber auch nicht so richtige Parallelität. Ich habe das mal aufgemacht, wie so ein NCQ-Interface funktioniert. Man hat da irgendwie 8 Command-Slots, wo man Kommandos reinschreiben kann. Dann sagt mir der Controller Bescheid, hier, da, Kommandos sind drin. Der Controller schaut sich das an und wenn er damit fertig ist, hat er eine Bitmap, sagt er so, dieses Kommando ist jetzt fertig, jenes Kommando ist jetzt fertig und so weiter und so fort. Das heißt, effektiv quasi so eine Art Array, wo man die Kommandos reinschreiben kann und darüber geht das dann. Ja, man kann dann 8 Kommandos gleichzeitig da reintun, aber so richtig parallel ist das jetzt auch nicht. Also kann man jetzt so nicht sagen. Und wenn man sich nämlich mal so ein Flash-Interface anschaut, ich meine, das sind Chips auf diesem Ding. Nirgendwo steht, dass ich einen Chip nach dem anderen anfahren kann. Ich kann auch jeden Chip gleichzeitig anfahren, die sind komplett unabhängig. Da besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass ich die irgendwie serialisieren muss. Und deswegen ist so das alte Interface zwar irgendwie schön, aber nicht so ganz das, was man dafür eigentlich haben will. Eigentlich sollte man das so richtig toll und parallel und alles machen. Und ja, damit man das hinkriegt, haben dann diese Leute, hat man sich dann ein neues Interface überlegt, hat man sich dann überlegt, okay, müssen wir jetzt doch irgendwas anderes machen. Und gab ursprünglich zwei Proposals, wie man das machen kann. Das eine ist das NVMe und das andere, das nannte sich irgendwie PQI oder SOP, also PCI Queuing Interface, und SOP steht für SCSI over Parallel Dingens. Nee, SCSI over PCI actually. So, das waren so zwei competing proposals. Das war ein NVMe, war dann die Festplattenhersteller primär, und PQI waren dann von der ganzen Enterprise-Fraktion, also primär HP oder jetzt HPE. Und ja, und die PQI-Leute haben sich dann irgendwie ein bisschen im Standardsumpf verfangen und sind dann nicht wieder rausgekommen, weswegen wir jetzt NVMEs haben. So, NVMe. Das steht nämlich für Non-Volatile Memory Express. Super. Das wäre ich da. Ja, denn also ursprünglich sollte es ja NVMHCI heißen. Dann haben sie ja festgestellt, also diesen Namen kann überhaupt gar keiner aussprechen. Deswegen halt so, weil das Ding ja eh schon PCIe heißt, dann nennen wir das halt NVMe. Ist doch total super. Naja. Und dafür haben sie sich ein komplett neues, also haben sie ein neues Interface-Design ausgedacht, was auf der Idee des Q-Pairs beruht. Das heißt, man hat nicht mehr irgendwelche Register, wo man irgendwas reinschreibt und dann weiß der Controller das, sondern man legt einen Ring im Speicher an, welcher von beiden Seiten gelesen werden kann. In diesen Ring schreibt man dann den Zeiger auf das Kommando rein und die Firmware kann dann von diesem Ring das Ganze lesen. Und wenn das fertig ist, gibt es einen anderen Ring, die Completion Queue, wo dann die Firmware reinschreibt, ja, der ist fertig, der ist fertig, der ist fertig, was dann wieder andersrum geht, was dann der Treiber lesen kann. Und dann weiß er, was da passiert ist. Das Ganze sieht dann so aus. Also bei mir sah es besser aus, aber na gut, ist ein bisschen verzerrt. Das Ganze sieht dann so aus, dass man da einen Ring hat. Es gibt zwei Pointer, die auch von beiden Seiten sichtbar sind, also sowohl vom Treiber als auch vom Gerät. Ein Head- und ein Tailpointer. Der Headpointer sagt jetzt, wenn das bis dahin habe ich geschrieben, und der Tailpointer sagt, bis dahin habe ich es gelesen. Das heißt, man kann dann jederzeit sehen, wo stehen wir, welche sind noch frei und so weiter und so fort, kann sich das darüber machen. Vorteil bei dieser ganzen Sache ist, dass die einzelnen Schritte komplett entkoppelt sind. Ich kann da ich kann da erstmal Sachen reinschreiben, und wenn ich dann fertig bin, kann ich dann Doorbell schicken, irgendwie den Controller benachrichtigen, so, jetzt bin ich fertig, jetzt kannst du die Kommandos abholen. Das ist aber eigentlich vom Reinschreiben völlig unabhängig. Das muss nicht miteinander korrelieren, und typischerweise tut es auch nicht. Gerade für Highspeed-Geräte wird das halt irgendwann, wenn man den gerade Zeit hat, wird dem mal gesagt, so, du kannst mal machen. Und rückwärts geht es halt ganz genauso. Das heißt, der Controller kann das da reinschreiben, kann die Completions da reinschreiben und kann dann irgendwann den Interrupt-Flag setzen, und der Treiber kann dann sich das, brauchst ja bloß die Pointer anzuschauen, weiß ja genau, was Sache ist. Das heißt, dieses Ding kann man auch tatsächlich ohne Interrupts betreiben, was auch jetzt gerade für Highspeed-Geräte auch tatsächlich so gemacht wird. Denn man kann sich ja die Pointer anschauen, weiß genau, was Sache ist. Ich brauche nicht auf den Interrupt zu warten. Ich weiß genau, wo ich da stehe. Das ist so der ganz große Vorteil von diesem Ring-basierten oder Queue-basierten Interface, dass man halt alle I/O-Operationen entkoppelt hat. Und dadurch natürlich dann eine geringere Last, denn ich muss nicht für jedes Kommando, was ich jetzt schicke, ein Doorbell auslösen, sondern kann ich sagen, reinschreiben, was ich 40 Befehle rein, so mach. Ist natürlich ein bisschen schneller. Und dasselbe geht natürlich auch für die Completions, das heißt, ich kriege nicht für meine 20.000 Befehle 20.000 Interrupts, sondern bloß einen. Obwohl ich witzigerweise mal einen Lasttest gemacht habe und war festgestellt, dass das völlig egal ist. Aber das fand ich sehr verwirrend, weil die Interrupts auf modernen Geräten tatsächlich so einen geringen Overhead haben, dass man es quasi gar nicht mehr merkt. Aber egal. Außerdem haben sie jetzt mit NVMe das Host-Interface definiert. Das ist quasi so genauso wie das AHCI. Das heißt, das physikalische Interface, das PCI-Interface ist definiert, sodass man einen generischen Treiber haben kann. Damit man denn eben nicht für jeden Hersteller einen eigenen Treiber haben muss, sondern man kann einfach einen generischen Treiber nutzen. Dadurch soll halt die Kompatibilitätsprobleme reduziert werden und dieser ganze Treiberwildwuchs ein bisschen eingedämmt. Das war so famous last words, nicht? Natürlich, was passiert? Das Erste, was passiert, ist, oh, wir brauchen auch eine Quirkliste. Also so, ja, da steht da zwar schon, aber unser Treiber ist jetzt doch so ein bisschen, der will jetzt dieses Bit lieber so gesetzt haben. So, oh, ja, okay. Aber das Blöde ist natürlich auch, also man braucht natürlich auch komplett neue Befehle, denn mit den alten Befehlen kommt man damit nicht so richtig ganz klar. Und damit haben wir natürlich keine Abwärtskompatibilität, wie denn auch. Und wenn man sich jetzt komplett neue Befehle definiert, dann muss man natürlich alles neu und alles neu designen. Das, was die anderen gemacht haben, war ja alles total schlecht und das brauchen wir überhaupt gar nicht mehr. Bis man dann feststellte, ja, so ein paar Sachen braucht man jetzt doch noch irgendwie. Denn so solche Trim-Operationen brauchen sie da auch. Und oh Wunder, brauchen noch einen Befehl, wer das denn da macht. So, Nachteile von dem Ding. Die NVMEs, die es jetzt so gibt, die haben halt keinerlei Kompatibilität, oh Wunder. Das heißt in dem Fall sogar, dass man Geräte mit UEFI haben muss. Auf Legacy-BIOS-Geräten funktionieren sie nicht. Die werden noch nicht mehr erkannt, was ich ziemlich interessant fand, aber ist tatsächlich so. Natürlich muss die Software NVMe-Treiber haben, oh Wunder. Und man braucht natürlich auch neue Diagnosewerkzeuge, denn ja, die alten Werkzeuge, die man so hat, haben natürlich irgendwelche SCSI-Befehle geschickt, was jetzt da nicht mehr so richtig geht. Und auch irgendwelche Erfahrungen, die man so mit den alten Geräten gemacht hat oder mit Festplatten gemacht hat, die sind dann nicht mehr so direkt zu übertragen. Und man braucht vor allem die Parallelität auch, um eine Performance hinzukriegen. Denn mit der Schicke bei diesem Interface ist, dass die NVMe nicht nur einen von diesen Ringen hat, sondern laut Standard bis zu 64.000 haben kann. Oder 65.000. Natürlich macht das keine, 65.000 ist einfach scheiße viel. Aber so typischerweise hat man so irgendwann, ja, mit den größeren bis zu 32 Qs haben die 32 oder sogar 64 Qs. Die Standard, die man so kriegt, haben irgendwie 4. Aber auch das ist schon immer schon gut. So. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, okay, dann schauen wir doch mal, damit wir ein paar schicke Graphen haben, dann messe ich doch mal was. Dann schauen wir doch mal, wie sieht das denn überhaupt aus? So, ne? Also das da links, dann irgendwie Megabyte pro Sekunde. Und da habe ich mal eine Festplatte genommen, die einfach mal so durchgemessen. So was ist denn jetzt eigentlich, ne? Und hier ist halt so eine klassische traditionelle Festplatte. Der linke Balken ist Sequential Read, also sequenzielles Lesen. Der daneben ist zufälliges Lesen. Der hohe auf der rechten Seite ist sequenzielles Schreiben und der ganz kleine da ist zufälliges Schreiben. Das ist so das, was man von den typischen Festplatten kennt. Sequenziell sind sie total super, das können sie total toll. Zufällig ist so nicht so ihr Ding, weil sie dann ja immer den Kopf hin und her bewegen müssen und so weiter und so fort und das dauert halt. Und das geht halt direkt auf die Performance. Und was man auch sieht, dass der Unterschied zwischen Lese und Schreibe, ja, ist da, aber nicht so wirklich groß. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal für SSD-Festplatten an. Ja, da links ist die Festplatte, ist die normale HD-Festplatte. Und die anderen beiden sind für zwei Typen von SSDs, die ich da durchgemessen habe. Was man hier sieht, ist, dass der Unterschied zwischen sequenziell und zufälligen nicht so groß ist. Das ist diese massive Performance-Einbuße, die wir beim sequenziellen, beim zufälligen Lesen und Schreiben auf der normalen Festplatte haben, tritt hier nicht mehr auf. Das ist natürlich schon mal gut. Was wir aber auch feststellen, ist, dass zwischen Lesen und Schreiben gibt es einen massiven Unterschied. Die sind nämlich bis zu, wenn man sich das anschaut, also bis zur Hälfte langsamer beim Schreiben. Weil einfach das Schreiben, wir entsinnen uns, wir müssen das nicht ein Schritt, sondern zwei, wenn ich Pech habe. Ich kann die nicht nur einfach darauf schreiben, sondern muss vielleicht die alten Blöcke löschen. Das heißt, es sind zwei Schritte, das ist doppelt so viel. Ne? Da sehen wir die zwei Schritte. Und was man auch sieht, ist, dass die Performance ja stark typabhängig ist. Man kann jetzt nicht sagen, der ist so und der ist so. Also das ist alles ungefähr gleich. Nee, ist jetzt nicht so alles ungefähr gleich. Ne? Das ist so. Aber was man auch sehr schön sehen kann, diese Festplatte waren an 3G SATA angeschlossen. Die 3G SATA hat einen maximalen Durchsatz von 300 Megabyte pro Sekunde. Und schauen wir mal, ja, stimmt, hat sie. 300 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, bei diesen Festplatten oder bei der rechten Festplatte ist nicht die Festplatte der bestimmte Faktor, sondern tatsächlich das blöde Interface. Und spätestens dann weiß man, ja, ist vielleicht doch gar nicht so doof, sich ein anderes Interface zu überlegen. Da ist wahrscheinlich noch Luft nach oben. Und jetzt habe ich das Ganze mal für NVMEs gemacht. So sieht das denn für NVMEs aus. Wie man hier sieht, ja, Die ist ein bisschen schneller. Unwesentlich. Ein bisschen. So ein bisschen, genau, richtig. Aber was man hier auch sieht, sehr schön, ist, die Performance hängt stark von der Qualität ab. Das ist so dieses Klassische. Die obere, ne, das war eine relativ gute, die rote war eine relativ gute, wie man auch sieht. Ja, 1,4 GB pro Sekunde, kann sich schon sehen lassen. Die untere war, die blaue war so, ja, das war so ein M2-Streifen am PCI-Controller. Also das sah auch nicht so sehr vertrauenserweckend aus. Und wie man hier sieht, jetzt weiß man auch warum. Das ist also sequenziell lesen, auch total super. Zufällig lesen auch, aber zufällig schreiben, also nee, das sollte man ja nicht tun. Das ist auch hier, ne? Das ist, die geht nicht nur die Hälfte, sondern sogar ein Viertel der Performance. Also ist nicht so toll. Na, so. Also, da sie fürchte schnell sind, dann ist ja vielleicht NVMe tatsächlich eine bessere Lösung als das normale SSD-Interface. Naja, die Sache ist, die Performance kriegen wir, oder die Performance-Erhöhung auf NVMe kriegen wir primär durch zwei Faktoren. Das ist einmal durch Interface-Geschwindigkeit. Natürlich, klar, wenn man dann sich nicht mal an SATA halten kann, ist man auf einmal im PCI-Bereich. Was sind irgendwie, wo sind wir jetzt, 4 Gigatransfers pro Sekunde, irgendwie sowas. Ist dann schon besser, aber vor allen Dingen auch durch Parallelisierung, weil ich halt diese Chips parallel anfahren kann. Denn ne, typischerweise für die besseren CPUs, für die besseren Karten sieht es tatsächlich so aus, dass jede CPU im System einen eigenen Interrupt hat. Und jeder Interrupt und jede CPU seine eigene Queue hat. Das heißt, sie komplett unabhängig voneinander laufen können. Damit kann man dann natürlich schon ganz gut was machen. Die laufen einfach unabhängig, man kann die Synchronisierungseffekte und man hat diese komischen Spinlocks nicht mehr, die man dann irgendwie beachten muss, weil es ja eh lokal ist. Das ist dann alles total super. Heißt aber auch, ich brauche eine Workload, die überhaupt in Lage ist, die I.O. parallel zu erzeugen. Weswegen ich das hier mal durchgemessen habe mit derselben, das ist jetzt die rote SSD, wie man da sieht, 1,4 Gig. Das mal mit mehreren Prozessoren mal durchgemessen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ja, mit 16, ja, da bin ich total super, wenn ich da 16 Prozessoren, das war jetzt auch eine Maschine mit 16 Prozessoren, wenn ich die tatsächlich komplett parallel befeuere, dann ist es natürlich total super, ja, haha, ist doch alles klasse. Ja, aber wie viele Applikationen haben wir doch gleich, die 16 Prozesse gleichzeitig bedienen können? Und denn wenn man mal schaut, wenn ich nur einen Prozess habe, ja, dann ist das schon nicht mehr so toll. Dann bin ich auf einmal nur noch auf der Hälfte der Geschwindigkeit. So, und dann bin ich so 800, ja, also, ne? Und so 600M ist aber auch das, was ich für 6 SATA hinkriege. Ja.
Gehst du da am Filesystem vorbei oder durchs
Filesystem? Na, es ist mit Filesystem, das ist einfach so komplett, ist auf XFS, das ist, so, das ist einfach ein blöder FIO-Job. Auf.
Machst du mit XFS nicht, ja. Zum Beispiel
gibt es, glaube ich, Unterschiede? Ja, das glaube ich auch, ja. Also, ja, da gibt es sogar massivste Unterschiede. Also, ich habe das auf einem Dateisystem gemacht, weil es erstmal einfacher ist und weil es ein bisschen mehr realitätsnäher ist. Denn nur sehr wenige Leute betreiben so eine Festplatte ohne Dateisystem. Und ich habe das auf dem XFS gemacht, weil XFS ursprünglich aus der SGI-Gegend kommt, also wurde ursprünglich von SGI entwickelt und ist tatsächlich für hochperformante, massiv parallele Sachen ausgelegt. Das ist genau dafür geschrieben. Und außerdem ist der XFS-Developer viel netter als der X4. Genau. Jawohl, schönen Gruß an Dave Schinner. Okay, also, aber ja, das ist also, ja, es gibt massive Unterschiede zwischen Dateisystemen. Und die Sache ist auch noch, dass gerade X4 und Butterfest auch primär ihr Geschwindigkeitsvorteil durch Logging bzw. Log-Structured-Geschichten bzw. Journaling hinkriegen. Das heißt, das Schreiben geschieht tatsächlich in zwei Stufen. Das ist erstmal, wenn man die Daten schreibt, geht es immer in einen temporären Bereich, also was da irgendwie Journal oder Log oder wie auch immer man das nennt. Und dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wird es dann auf die finale Location kopiert. Das heißt, du hast da immer noch einen zusätzlichen Schritt, welcher dir bei der Performance damit reinhaut. So, Butterfest ist wieder was anderes, aber egal, wurscht. So, also wie gesagt, wie man hier sieht, also ja, man braucht halt auch parallele Sachen. Und vor allen Dingen auch hier, man braucht vor allem auch mal erstmal die Maschine, die überhaupt 16 Prozessoren hat. Sonst ist es auch doof. Es ist eigentlich erstmal egal. Also eigentlich primär Kerne, ja. Aber auch hier, das sollten schon echte Kerne sein, denn wenn du jetzt irgendwie Hyperthreading angeschaltet hast, den MSI-Xen ist das sowas von egal. Also, ja, aber. Ja, natürlich, ich, natürlich, ja klar. Auf dem Notebook 16 Prozessoren, echt? Gerne, sofort, ja. 16 Kerne auf dem Notebook, echt? Werden aber verkauft, ja? Was macht man mit Virtualisierung? Ja, eben, genau, ja. Nö, warum? Ja, es ist eh Async, ist eh Async.io. Das ist ein FIO-Job mit Async.io. Das heißt, ist eh Banane. Eh völlig wurscht. Mit der, was? Seit wann das? Das wäre mir neu. Eben, genau, das ist nun, nein. Nein, das ist, du kriegst es natürlich schon, also wenn du das unbedingt willst, kriegst du es schon langsam. Aber auch hier wieder mal, das ist eine blöde SSD da. Die funktioniert nur mit Caches. Du kannst die blöden Caches nicht abschalten auf dem Ding. Wenn du das machst, ist deine FTL im Eimer. Die FTL braucht den Cache. Die muss die Sachen umlagern. Die FTL muss intern Daten umlagern, damit sie überhaupt auf belegte Blöcke schreiben kann oder alte Blöcke wieder freigeben kann. Das, was ich gerade, Flash Translation Layer, was ich vor irgendwie... Nö, das ist alles SSD hier. Ja, klar, ja. Ja, ja, klar, ja, ja. Ja, 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 ja. Also das ist, warum soll ich da ausschalten? Ich will doch, das ist, darum geht es ja nun nicht. Ja.
Ich wollte noch ein Argument zu den Cache-Daten liefern.
Bitte.
Die FTL muss ja, während sie auf den Flash schreibt, gleichzeitig in ihren Datenstrukturen lesen und schreiben.
Ja, eben, genau, eben.
Wenn die den Flash nicht hätte, dann müssen die quasi erstmal auf den Flash in ihre Datenstrukturen reingucken und dann auf den Flash Operationen durchführen und dann wieder in ihre Datenstrukturen gucken. Aus dem Grund,
wenn das ist einfach nicht. Das funktioniert nicht, ne?
Ich glaube, es gibt super ultra billige SSDs.
Nein, es gibt da das ist. Es gibt da etwas, nennt sich Light NVM, das ist quasi ein Bekannter von mir, der gute Matthias Björling, welcher sich quasi ein Interface definiert hat unterhalb des FTLs, sodass du quasi SSDs machen kannst ohne FTL, wo du denn das FTL nachladen kannst. Ja, das gibt es auch, aber das ist denn schon eher so exoterisch. Er behauptet auch ständig, er habe jetzt echt Hardware. Das macht er seit 3 Jahren. Du wolltest noch? Ja. Dann beginnst du auf ein ganz anderes Problem zu stoßen. Das sind ja 1,4 Gigabyte. Wenn du da mehrere von diesen Teilen reinschreibst, reinsteckst, sagen wir mal 6, du kriegst die Daten gar nicht so schnell über den PCI-Bus. Das ist halt das ganz große Problem. Das ist auch, wir sagen auch wieder, also wir haben auch mehrere Produktmanager bei uns, die gesagt haben, oh cool, ich baue jetzt eine Maschine und stelle da irgendwie 6 NVMEs rein, ist doch total super. Ich dachte, ja klasse, kannst du nichts machen, aber gute Idee. Intel freut sich. Nee, das ist halt tatsächlich das Problem. Du bist hier echt in Bereichen, wo die Hardware massivst reinspielt. Deswegen auch das RAID, so wie du da RAID machst, heißt, du musst eine Schicht oben drüber machen, damit du überhaupt die IOs verteilen kannst. Und diese Schicht oben drüber wird dir wahrscheinlich mindestens 10, wenn nicht sogar 20% der Performance runterziehen. Stellt sich die Frage, ob das notwendig ist. Beziehungsweise, wenn du 20% der Performance da eh verlierst, ja, dann brauche ich eigentlich auch keine NVMe mehr. Ne? Dann kann ich auch normale SSDs nehmen, die sind A, billiger und dann auch einfacher zu handeln, weil ich dann nämlich schon RAID-Control habe, die das schon für mich machen. So. Und das andere Sache ist natürlich auch, hallo, sag mal, willst du nochmal? Das ist ein schönes Bild, aber ich will dich haben. So, denn natürlich auch, ne, unsere FTL, das Samsung Evo-Problem, ne, was denn vor ein paar Jahren mal durch die Medien ging und wo dann mehrere Kunden von betroffen waren, das einfach denn plötzlich war die Firma nicht mehr, wollte nicht mehr. Und dann sind halt die Daten weg. Wenn die Firma nicht mehr will, die Daten sieht man nicht wieder. Ein großer Hersteller mit 5 Buchstaben hatte auch mal SSDs gemacht und haben uns dann gesagt, ja nein, das ist jetzt, also wir müssen da jetzt ein Firmware-Update machen, das war jetzt nicht so toll. Hier müsst ihr drauf spielen. Ja, und übrigens, eure Daten sind danach kaputt. Danke. Super. Vielen Dank. Oder auch, wo wir uns denn, haben wir uns auch von einem demselben Hersteller auch SSDs gekauft, um sie bei uns in unser Build-Cluster einzubauen. 2 Tage später, dead. Das ist jetzt aber schlecht. Die waren nicht wirklich billig. Und wir fragen bei Intel nach. Ja, das stimmt, das so nach längerem Nachbauen. Ja, das stimmt, da ist ein Fehler in der Firmware. Da ist auch ein Update, was ihr da drauf spielen müsst. Ja, die sind tot. Ja, ihr hättet es ja vorher drauf spielen. Danke. Vielen Dank. Genau, da war unser Distributor sehr, sehr unglücklich, als er den ganzen Laden zurückbekam. So, das ist halt das Problem. Die FTL arbeitet irgendwie unsichtbar im Hintergrund und wir können bloß hoffen, dass sie das Richtige tut. Und vor allen Dingen, die FTL ist natürlich sehr viel komplexer als jetzt der Controller auf so einer normalen Festplatte. Denn der muss bloß den Kopf hin und her bewegen und schauen, dass er in der Spur bleibt. Das ist relativ trivial. Dadurch wird es natürlich auch mit größerer Komplexität, Geld kennen wir alle, gibt es natürlich auch mehr Fehler. Und dadurch ist natürlich die Fehleranfälligkeit sehr viel höher. Und das wirkliche Problem ist, dass auch die Produktzyklen relativ klein sind, relativ eng getaktet, um neue Sachen rauszubringen. Das heißt, es macht echt schwierig. Und ne, auch hier wieder mal, je mehr QA und je mehr Tests ich das mache und da machen muss, desto teurer werden die blöden Teile. Das heißt dann auch, ja, ne, der Preis schlägt sich direkt auf Zuverlässigkeit wieder. Und das andere ganz große Problem ist natürlich die Endurance. Wie lange halten doch gleich meine Teile? Ne, also wie schon erwähnt, ich kann natürlich eine Performance-steuernde Parallelität hinkriegen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das heißt, höhere Parallelität heißt, dass ich mehrere Bits miteinander verlinke. Denn es ist jetzt eine, was ich, wenn 8 Bit, wenn ich jetzt ein Byte habe und der auf 8 unterschiedlichen Zellen liegt und auf 8 unterschiedlichen Chips, das heißt, wenn ein Bit in den Byte kaputt ist, sind gleich alle 8 kaputt. Denn ich kann sie nicht mehr lesen. Das Bit ist kaputt. So, dadurch erhöhe ich natürlich denn das Fehlerrisiko. Und damit habe ich dann eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit und die Lebensdauer von dem ganzen Ding geht runter. Und auch hier wieder mal, ne, durch Over-Provisioning und sowas, versuchen das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber so richtig toll ist es immer noch nicht, denn ne, mehr Zuverlässigkeit kostet halt echt Geld. Und das wirkliche Problem, was die Hersteller haben, ist, dass so die klassische Garantie wird nun leider in Zeit gemessen. 3 Jahre zum Beispiel. So, ich habe hier aber jetzt eine Lebensdauer abhängig von Zyklen. Wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich jetzt auf meine 3 Jahre, die ich ja vom Gesetzgeber gewährleisten muss, wenn der Mensch da jetzt jede Menge Sachen auf das Ding schreibt? Deswegen geben sie immer sowas an, das nennt sich Drive Writes per Day, also für die Besseren, wo denn drin steht, wie häufig kann ich das Ding pro Tag überschreiben. Und sie überlebt es. Es gibt auch andere, die sind dann total trickreich, wenn sie feststellen, oh, der schreibt mir jetzt zu viel, ich komme nicht auf meine Lebensdauer, die drosseln dann tatsächlich die Geschwindigkeit. Das ist total cool. Nur damit sie dann auf ihre 3 Jahre kommen. Sehr, sehr super, was da alles ergibt. Und natürlich auch hier hängt natürlich stark von der Datendichte, die Zuverlässigkeit hängt von der Datendichte ab. Also wie klein ist das Ding da jetzt tatsächlich? Und das andere Problem ist halt auch noch, was mit dem vor allen Dingen die Hersteller kämpfen, also gerade so Storage-Hersteller kämpfen, ist, es gibt keinerlei Erfahrungswerte. Wir wissen einfach nicht, wie lange so eine SSD hält, weil sich die Technologie doch rapide entwickelt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Erfahrungswerte für SLC-Zellen hat, ja, die gibt es schon gar nicht mehr. Heute sind alles TLC oder sogar noch schlimmer. Das heißt, man weiß gar nicht, ja, wie lange hält es jetzt eigentlich. Deswegen müssen die da wirklich so Augen zu und durch. Ne? Wird schon passen. Ja, so hoffen wir mal. Beten, dass wir das alles richtig kalkuliert haben und dass das Ding nicht um die Ohren fliegt. ist tatsächlich ein bisschen schwierig bei dieser ganzen Sache. Und deswegen auch, woher weiß ich denn, dass ich die tatsächlich so lange beschreiben kann? Das konnte ja notwendigerweise noch keiner machen. Na, denn wenn dann pro Tag, also ja, das Ding ist seit einem halben Jahr auf dem Markt. Wie willst du das wissen, dass ich das 3 Jahre lang überschreiben kann? Das ist halt so immer so diese Geschichte. Naja. So, also, als Zusammenfassung. N4MAs sind für parallele Sachen tatsächlich super. Also das ist tatsächlich das, was man haben will. Wenn man viele parallele Jobs hat, das ist tatsächlich eine N4MA, ist tatsächlich das, was man haben will. Also jetzt hier unsere, um jetzt wieder unsere Bildfarm zu zitieren, wenn man da irgendwie jede Menge KVM-Gäste drauf hat, die dann darauf hauen, das ist gut, das will man haben. Und normalerweise sind sie, also man kann davon ausgehen, dass sie schneller sind in SSDs. Auch hier wieder mal, hängt entscheidend davon ab, wie viel Geld man ausgeben will. Aber wie das halt immer so ist, das sind immer noch Chips, die da befeuert werden. Und wenn ich, je häufiger ich da den Chip drauf, irgendwas mit dem Chip mache, desto mehr Strom verbrauche ich. Das heißt, die echt performanten SSDs oder NVMEs verbraten auch richtig viel Strom. Ja, es ist also jetzt so, gerade aber auch so im Laptop ist das schon irgendwie. Nicht? Da denkt man, man hat sich hat eine tolle NVMe gekauft, die ist alles besser, ja, braucht auch mehr Strom als die Festplatte. War nicht das, was man sich so gedacht hat. Und natürlich auch, hängt alles vom Geld ab. Das heißt, ja, was ist jetzt besser? Wer weiß, hängt davon ab, was man so hat. Was habe ich für ein, was ist das für ein Arbeitseinsatz? Was will ich mit dem Ding machen? Wie sieht die Hardware aus? Wie sieht meine Workload aus? Das würde ich mir tatsächlich überlegen, was jetzt da tatsächlich das Beste ist. Also man kann nicht immer sagen, dass das eine oder das andere besser ist. Und dann war da noch Intel Optane. Genau. Und was ist mit Optane? Ja, das fragen wir uns auch ständig. Also, das war doch mal da, hat doch Intel mal so vor ein paar Jahren so ewig groß die Werbetrommel gerührt und dann machen wir tolle NVMEs, die fürchterlich groß und fürchterlich schnell und fürchterlich billig sind und alles neu. Ja, das mit alles neu haben sie hingekriegt. Das andere war schon, ne? Also es gibt sie schon, hey, mach schon her, ne? Es gibt sie schon seit mehreren Jahren. Ganz klar, also laut den Ankündigungen von vor mehreren Jahren. Das war wohl nicht ganz so. Also war denn wohl doch komplizierter, so mal eben schnell eine neue Technologie aus dem Boden zu stampfen und das zu machen? Dann stellt sich raus, ja, das ist halt doch nicht ganz so einfach, ne? So Mikrometergroße Bereiche auf 400 Grad aufzuhitzen und sie dann kontrolliert abkühlen zu lassen. Das ist nicht trivial. Und braucht vor allen Dingen, komischerweise werden die Teile warm. Wer hätte es gedacht? Ja, und das ist dann, wird dann schwierig. Also, nee, das ist tatsächlich, sind tatsächlich Phase Change Memories. Das heißt, es wird tatsächlich, das Substrat wird erhitzt. Und je nachdem, wie das Substrat erstarrt, ist es denn eine 1 oder eine 0? Schön ist das, ja? Ja. Ja, und es gibt jetzt tatsächlich Optane, die, ne, wenn man auf die Website schaut, hey, wir haben Optane, wir sind super. Sind aber denn nicht ganz so groß. Also Terabytes war ein Wunschtraum, das haben sie nicht so ganz hingekriegt. Also jetzt sind sie maximal 512, das sind aber auch, was? Ja, genau. Und sie haben auch eine Schreibgeschwindigkeit. Ja, eben genau. Also die, ja, also das ist alles so ein bisschen sehr interessant. Also die Idee, dass man das Ganze als normale Speicherriegel verwenden könnte, ja, das treibt unsere Memory Management Leute zum Wahnsinn. Also das ist noch nicht so ganz ausgereift. Und das Witzige ist auch, wenn man sich mal die Website von Intel anschaut, das ist groß Obtain angekündigt alles und darunter steht technische Details und darunter steht, Sie haben noch Fragen. Ja, habe ich. Wo sind die technischen Details? Ja, also das ist so noch nicht so ganz ausgreifend. Das ist noch spannend. Es ist, ja, Sie haben es jetzt endlich geschafft, aber nee, das, Sie kriegen es mit dem Schreiben, ist halt einfach grottenschlecht. Also da brauchen wir das gar nicht zu versuchen. Das ist abgrundtief. Ja, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich? Was passiert denn jetzt eigentlich so? Ich meine, jetzt haben wir tausende von Technologien, da also. Und brauchen wir überhaupt noch echte Festplatten? Oder geht das alles irgendwie zu den NVMEs rüber? Oder zu den Flash-Speichern? Erstmal wohl nicht, denn es gibt einfach sehr viele, schlichtweg sehr viele Festplatten auf dem Markt. Und die sind vor allen Dingen auch billiger als die NVMEs. Denn durch diesen Run of NVMEs ist natürlich der Preis für die Flash-Speicher erstmal durch die Decke gegangen. Und die Kapazität von, momentan ist die Kapazität von den HDDs auch größer als die von den SSDs. Samsung hat jetzt gerade die erste 2 Terabyte Dings da rausgebracht. Das ist also, noch sind sie besser. Aber es hängt davon ab, ob es jetzt die Hardwarehersteller, die Festplattenhersteller schaffen, die Festplatten merklich zu vergrößern. Die sind jetzt bei 14, 16 Terabyte. Ja, da wird dann spätestens im Jahr sind dann da die SSDs auch ungefähr. Und dann wird man mal schauen. Ja.
Ich erinnere mich so an Ankündigungen von irgendwelchen Festplatten, so 100 Terabyte oder so. Da habe ich mir mal gefragt, wäre ich denn auch mal schneller oder muss ich meine 100 Terabyte dann auch 100 Megabyte da?
Ja, das ist so ein bisschen, this is the problem, nicht wahr? Das ist, gilt allgemein, was ein bisschen im Hintergrund gedrängt wird. Das ist toll, dass wir große und schnelle Geräte haben. Alles total super. Aber auch bei 1,4 Gig. Wenn du da 2 Terabyte dahinter hast, da wartest du auch ein bisschen, bis du die rüberkopiert hast. Das geht nicht eben von hier nach da. Und wenn du das Ganze jetzt über 3 Gig SATA machst, da wartest, also ne, Tage später hast du denn die Daten kopiert. Ja. Ja, die gibt es. Und? Ja, nein. Ja, die gibt's. Das Problem bei diesen ist, dass sie sich nicht so ganz einig sind, wie sie jetzt die SSD auf der Festplatte betreiben sollen. Wie soll ich das verwenden? Ist es jetzt ein großer Cache? Ist es eine zusätzliche Festplatte? Was mache ich damit? Und wenn es ein großer Cache ist, wer verwaltet den Cache? Das ist so ein bisschen so, sind sich nicht so ganz einig, was sie jetzt eigentlich damit machen sollen. Denn für einen echten Cache ist jetzt die SSD wieder zu langsam. Da wäre DRAM auf der Festplatte ein bisschen besser. Und ja, als Festplatte ist sie auch nicht, ist also, ne? Ja, sind da, aber man weiß nicht, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Das ist eine gute Idee, aber was mache ich jetzt eigentlich damit? Aber die sind gut, also, ja, ja. Habt da auch so eine, die eine oder andere, also die sind schon nett. So. Praktischerweise wäre es auch das Ende des Vortrages, deswegen könnt ihr jetzt fragen. Ja?
Klassische Festplatten hätten ja in der Theorie den Vorteil, man kann sie in den Datenleitungslabor schicken.
Ja.
Gibt es da schon irgendwelche Ansätze für...
Nein. Das Problem ist, dadurch, dass du halt keinerlei Sachen, Informationen über die FTL bekommst, ist es halt sehr schwer, überhaupt rauszufinden, was das ist. Dann das andere ist halt, dass die, dadurch, dass es Chips sind, die sind dann halt irgendwann, wenn die halt im Eimer sind, sind die im Eimer, dann kannst du nichts mehr lesen. Bei Festplatten hast du den großen Vorteil, sie sind einfach physikalisch getrennt. Das heißt, die kannst du auch notfalls ohne das Ganze drumherum lesen, die Daten sind da einfach noch da. Bei den Chips selber, nee. Wenn Chips im Eimer, dann Chips im Eimer, da hast du nichts was zum Lesen. Also das ist tatsächlich, Datenrettung ist tatsächlich ein interessantes Thema.
Genau das Gegenteil davon, die Vernichtung der Daten. Ja? DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, droht uns allen. Wir müssen so 6-mal überschreiben, ist, glaube ich, bei einer SSD sinnfrei. Ne? Weil ja die Daten durch das Overprovisioning irgendwo versteckt sind.
Nein, es gibt einen Befehl, als da heißt Sanitize, welcher genau für das da ist, oder Security Override heißt es, glaube ich. Also es gibt tatsächlich Befehle, der sagen, hier jetzt mach bitte.
Überschreiben so. Die wirklich oder vernichten die bloß die Pointer-Tabelle in der FTL?
Da wir so toll viele Informationen über die FTL haben, ist die Antwort bestimmt.
Schon mal verwendet und wie lange dauert das Ausführen dieses Befehls? Fragen wir mal so rum.
Der dauert schon lange. Also wenn du tatsächlich ein echtes Sanitize-Maß auf den Teilen, da bist du erstmal ein bisschen beschäftigt, ja. Das ist ja sowieso normal, also wenn du tatsächlich dich in diesen Bereichen bewegst, da arbeitest du ja typischerweise so mit irgendwelchen selbstverschlüsselten SED-Platten, OOPAL-Platten, also selbstverschlüsselnden Platten, die dann einfach von sich aus verschlüsseln. Danke vielmals. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Da muss man natürlich dann darauf vertrauen, dass sie das tatsächlich machen, denn sonst ist die ganze Operation so ein bisschen so, ne? Denn letztlich auch die Datenschutzverordnung, da kommt es ja bei Lichtbesehen nicht so sehr darauf an, dass es tatsächlich geschieht, sondern dass du dich an die Richtlinien hältst. Doch. Doch. Darum geht es hier. Du kannst nicht nachprüfen, ob das Sanitize tatsächlich was gemacht hast. Du kannst nicht nachprüfen, ob deine tolle, mega teure Opal-Platte tatsächlich die Daten sicher verschlüsselt hat. Es geht schlichtweg nicht. Aber wenn du es selber machst mit deinen Mechanismen, dann bist du ziemlich am Arsch, weil nämlich du dann nachweisen musst, dass der Algorithmus, den du benutzt hast, tatsächlich den Verordnungen entspricht. Da ist es sehr viel einfacher, wenn du einfach sagst, komm, ich kaufe mir eine Opal-Drive, das wird vom Hersteller bestätigt, Vorschrift erfüllt, Tick.
Wir haben jetzt also einen relativ schnellen Laptop und haben uns eine Mittelklasse-SSD gekauft. Das ist so eine Multilevel-Cell, ja. Und die arbeitet nun aus Performance-Gründen, wenn ich die vielleicht nur bis zu maximal einem Drittel fülle im SLC-Modus. Zumindest zeigen das die Leistungswerte an und im Internet sagen die Hersteller auch, dass sie das tun. Nun ist es ja so, dass ich also nur die Hälfte drauf speichern kann, aber mehr als doppelt so oft schreiben kann. Nun ist die Frage, kann ich, wenn ich meine SSD dann nur zu einem Drittel fülle, in der Summe da jetzt mehr Terabytes draufschreiben oder ist das kompletter Quatsch?
Also du meinst, ob die Lebensdauer steigt effektiv? Ja, natürlich steigt die Lebensdauer, denn auch hier wieder mal, die ist ja per, wir sind uns Drive Writes per Day ausgelegt. Dadurch, dass du das bloß zum Drittel ausnutzt, hast du natürlich dreimal so viel Lebensdauer. Denn Lebensdauer ist nicht zeitlich begrenzt, sondern Zyklen beschränkt. So, du verbrätst weniger Zyklen, notwendigerweise, sonst wäre sie ja ganz voll. Damit hast du die Lebensdauer natürlich verlängert. Das ist schon klar.
Meine Überlegung war nur mehr so, ich habe meinen Ding, das Ding hat 3 Terabyte, also das ist
ja.
Das Ding hat meinen Ding 3 Terabyte und anstatt jeden Tag 3 Terabyte aufzuschreiben, schreibe ich jeden Tag, was weiß ich, 4 Terabyte, aber immer wieder das andere Terabyte. Also jetzt.
Das ist egal. Das ist völlig egal, weil das nämlich da genau ein, aber das ist de facto kontraproduktiv, denn wir entsinnen uns, die muss dann immer dieselben Blöcke löschen und wieder neu schreiben. Das heißt, es geht nicht nur auf die Performance, sondern auch die Endurance der einzelnen Zellen. Das heißt, die FDL muss bei diesem Ding sehr viel mehr arbeiten. Eben, genau richtig, und die will das sowieso verhindern. Eben.
Wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit, deswegen eine Frage.
Eine Frage noch.
Das ist nochmal die Frage von vorhin eigentlich mit entweder verifizieren oder auch ob da Daten drauf sind und Daten retten oder ob es denn richtig gelöscht wurde. Zumindest solange wir den Chips nichts Komisches machen, kann man so eine Platte aufmachen, Chip auslöten und einen normalen Logic Analyzer ranhängen und also so ein Flash auslesen. Das muss doch schon mal jemand gemacht haben.
Also wie gesagt, ja, es geht bestimmt. Das Problem hier ist die SFTL. Du weißt schlicht, was du für Daten liest.
Zumindest, ob alle Zellen gelöscht wurden und ich sehe, ob meine Daten auch drauf sind. Ich kann das ja auch
Nein, du weißt ja nicht, welche Daten auf deinem Chip liegen sollen. Du weißt es schlichtweg nicht. Ja, okay, natürlich. Also ja, können ja, okay. Ja, okay.
Okay, vielen herzlichen Dank an Hannes Reinickes. Bestimmt nachher noch gelegen.
Ich bin noch da. Ihr könnt mich jederzeit fragen.
Und